MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Schon im Leben machte Papst Franziskus manches anders als seine Vorgänger. Unkonventionell bleibt er auch im Tod und bricht mit einer langen Tradition. Er lässt sich nicht in den vatikanischen Grotten unterhalb des Petersdoms bestatten. Er will in Santa Maria Maggiore in einem schlichten Erdgrab beigesetzt werden. Mein Kollege Alois Biel, der kennt diese Kirche gut und hat sie oft besucht. Alois, wo liegt denn diese Kirche jetzt überhaupt?
Gar nicht weit vom Termini, also dem römischen Hauptbahnhof. Dorthin sind es zu Fuß etwa 5 Minuten. Und irgendwie passt das zu diesem Papst, der ja auch für Aufbrüche stand und die Kirche auf eine Reise zu neuen Horizonten schicken wollte.
Ja, und warum war Papst Franziskus gerade dieser Kirche so verbunden? Es gibt ja sicher auch noch andere schöne Gotteshäuser in der Nähe des Termini.
Ja, ganz bestimmt. Aber in Santa Maria Maggiore war er über 100 Mal. Immer vor und nach einer Auslandsreise hat er sie besucht. Und auch als er noch nicht Papst war, hat er immer in Santa Maria Maggiore gebetet, wenn er sich in Rom aufgehalten hat. Es ist die erste Marienkirche des Abendlandes und sie hat 2 Besonderheiten. Erstens ein altehrwürdiges Bild der Madonna mit dem Christusknaben und zweitens ist der Überlieferung nach dort das Holz der Krippe aufbewahrt, in der das Jesuskind gelegen hat. Santa Maria Maggiore erinnert also an die Wurzeln des Christentums und auch an das Armutsideal, das die schlichte Weihnachtskrippe symbolisiert. Beides war Papst Franziskus immer sehr wichtig. Es ist also kein Zufall, dass diese Kirche für ihn eine spirituelle Heimat war.
Ist die Beerdigung in dieser Kirche auch ein Signal, dass sich der verstorbene Papst im Vatikan nicht ganz zu Hause gefühlt hat?
Ja, so lässt sich das schon deuten. Er hat ja auch nie im apostolischen Palast gewohnt, sondern immer im wesentlich einfacheren Gästehaus Sancte Marte. Es war schon zu spüren, dass er mit vielen Gebräuchen und Äußerlichkeiten im Vatikan von Anfang an gefremdelt hat. Und offenbar wollte er dort nicht bis zum jüngsten Tag bleiben. Da kann ich ihn gut verstehen, denn der ganze Komplex des Petersdoms und der vatikanischen Grotten darunter wirkt, zumindest auf mich, immer etwas einschüchternd und kalt. Zudem ist es natürlich auch so, dass die toten Päpste dort für viele Touristen vor allem eine Sehenswürdigkeit sind. Und das wollte Franziskus nicht sein.
Ja, und das ist in Santa Maria Maggiore anders?
Würde ich schon sagen. Das ist eine Kirche der tiefen Volksfrömmigkeit. Dort beten zumindest nach meinem Eindruck auch viele Einheimische. Das Marienbild, von dem ich gesprochen habe, heißt auch Salus Populi Romani, also Heil des römischen Volkes. In Notzeiten haben das die Römer immer durch die Straßen getragen und dort feiern sie an jedem 5. August den Weihetag dieser Kirche mit einem besonderen Brauch, der erst ein paar Jahrzehnte alt ist.
Und wie sieht der aus?
Da werden im Gottesdienst aus einer Luke in der Decke weiße Rosenblätter in den Kirchenraum gestreut. Sie erinnern an die Gründungslegende von Santa Maria Maggiore. Denn an der Stelle, wo sie heute steht, soll es mitten im Sommer am 5. August 358 geschneit haben. Ein göttliches Zeichen, dort eine Kirche zu bauen. Darum heißt das Fest im Volksmund auch Maria Schnee. Im vergangenen Jahr hat Papst Franziskus zum ersten Mal diesen Feiertag in Santa Maria Maggiore mitbegangen, obwohl er die Kirche, wie gesagt, auch sonst sehr oft besucht hat.
Dann werden diese Rosenblätter in Zukunft auch auf sein Grab fallen. Ist Papst Franziskus denn eigentlich der erste Papst, der in Santa Maria Maggiore begraben wird?
Nein, er ist dort in guter Gesellschaft, sozusagen unter Kollegen. Er ist der 7. Papst, der dort seine letzte Ruhe findet. Allerdings ist es schon über 350 Jahre her, dass vor Franziskus ein Papst dort beigesetzt wurde. Das war der 1669 verstorbene Clemens IX.
Vielen Dank, das war mein Kollege Alois Biel über die letzte Ruhestätte von Papst Franziskus in Santa Maria Maggiore. Der Tod von Papst Franziskus, der berührt die Menschen auf der ganzen Welt. Im Moment sind Themen rund um Sterben, Trauer und Gedenken allgegenwärtig. Ansonsten haben sie meist wenig Platz im Alltag. Verliert man eine geliebte Person, mit der man sein Leben geteilt hat, trifft einen die Trauer dann oft wie ein Schlag. Durch diese schwere Zeit hilft ein besonderes Angebot der Malteser.
Wir, Trauer neu denken, so heißt das Projekt der Malteser. Das Besondere, es ist eine digitale Trauerbegleitung, also alles läuft online ab, erklärt Iris Zinkand. Sie koordiniert das Projekt in Bayern.
Also die Menschen nehmen über eine digitale Beratungsplattform Kontakt zu uns auf, die loggen sich dort ein, schicken eine Erstnachricht an uns und wir Trauerberatende übernehmen diese Erstnachricht und eine beratende Person antwortet dann auf diese Nachricht und daraus entwickelt sich dann ein Beratungsprozess.
Vielen Menschen fällt es leichter, sich anonym und schriftlich jemandem anzuvertrauen, weiß die Trauerberaterin. Was Iris Zinkhans immer ganz wichtig ist, zu betonen,
dass Trauer individuell ist und dass Trauer sich ganz verschieden zeichnen kann und dass eine Art des Trauers nicht richtiger oder falscher ist als bei dem anderen und dass man sich nicht mit anderen vergleichen sollte, sondern dass Trauer einfach ein ganz individueller Prozess ist, weil jeder Mensch einfach auch anders und individuell ist.
Genauso vielfältig können auch die Methoden aussehen, die dabei helfen, mit der Trauer umzugehen. Die Betroffenen wissen oft selbst am besten, was ihnen gut tut. Die Trauerberater geben die nötigen Anstöße, das herauszufinden.
Das ist uns ganz wichtig, dass wir so auf die Ressourcen zurückgreifen, die der Mensch hat und gemeinsam mit der Person überlegen, okay, was hat ihm vielleicht früher beim Trauerfall schon geholfen und was könnte ihm jetzt helfen? Sei es, dass man vielleicht nochmal einen Brief an die verstorbene Person schreibt, sei es, dass man schöne Erinnerungen in einem Buch zusammensammelt. Da gibt es ganz viele verschiedene Ideen, die dann teilweise die trauernde Person auch selbst entwickeln kann.
Doch auch wer jemanden, der gerade trauert, unterstützen möchte, bekommt auf der Plattform hilfreiche Tipps. Denn eins macht das Projekt der Malteser ganz deutlich. Niemand muss alleine mit seiner Trauer fertig werden. Es gibt Begleitung auf diesem Weg. Zum Beispiel eben mit der Plattform Via Trauer Neu Denken. Lydia Jäger, katholische Redaktion.
Wenn Sie mehr über die digitale Trauerbegleitung der Malteser erfahren möchten und welche Fragen die meisten Trauernden beschäftigt, dann hören Sie einfach rein. Total Sozial läuft heute ab 19 Uhr hier bei uns im MKR und jederzeit überall da, wo es Podcasts gibt. Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg und die Schreckensherrschaft der Nazis. Die Erinnerungskultur an den Holocaust, die steht vor fundamentalen Herausforderungen. Zeitzeugen gibt es kaum noch und auch diejenigen, die sie persönlich getroffen haben, werden weniger. Elia Bosler ist Karmelitin. Sie lebt im Karmelheiligblut auf dem Gelände des ehemaligen KZ Dachau. Sie hat viele Überlebenden getroffen, fotografiert und ihre Geschichten weitergetragen.
Ganz, ganz viele. Auf der einen Seite ist ein Italiener.
Wenn Elia Bosler durch ihr Fotoalbum blättert, leuchten ihre Augen. Jedes Foto weckt Erinnerungen an die Menschen, die ihr Leben geprägt haben. Überlebende des Naziterrors, von der Karmelitin festgehalten in schwarz-weißen Porträts. Etwa 100 ehemalige Dachauer KZ-Gefangene hat sie fotografiert und zu ihrer persönlichen Geschichte interviewt.
Oh, der hat auch lange bei uns gewohnt hier. Soul.
1965 besuchte Bosler zum ersten Mal das ehemalige KZ. Damals war die Gedenkstätte schon geplant, aber bis auf ein paar Bilder und eine Infotafel im Krematorium gab es noch kaum etwas. Deshalb setzte sie sich mit einem Freund in die Kirche des neuen Karmelitinnenklosters.
Der hat noch sich ein bisschen lustig gemacht über die Kirche und über die Nonnen hier. Aber bei mir war etwas anderes passiert. Ich habe gespürt, hier ist der Ort des Grauens, dass da das Gebet nötig ist, gerade im Hinblick darauf, was hier passiert ist. Obwohl ich gar nicht genau so sagen hätte können, was jetzt im Einzelnen mich da berührt hat. Und trotzdem hat es bei mir so eingeschlagen, dass ich alle Zelte in München abgebrochen habe und nach Hause gefahren bin, mich verabschiedet habe von meinen Eltern und hier eintreten wollte.
22 Jahre war Bosler damals alt. Fast 60 Jahre später lebt sie immer noch in ihrer Zelle im Karmelheiligblut. Ein Kloster, gegründet, damit das ehemalige KZ-Gelände keine neutrale Gedenkstätte oder ein reiner Besichtigungsort wird. Die Schwestern widmen sich hier der Aufgabe, an diesem Ort des Todes das Gebet um Versöhnung und Frieden am Leben zu erhalten. Von Beginn an war der Karmel damit auch ein Ort der Begegnung für KZ-Überlebende, erinnert sich Bosler.
Und sie sind viel zu uns auch an die Pforte gekommen, als Gruppe oder sie haben noch jemanden mitgebracht oder einzeln und haben wirklich sich gefreut, dass sie hier nochmal einen anderen Ort fanden als zum Beispiel eine Gedenkstätte. Das ist ein offizieller Verwaltungsteil auch. Und hier waren eine lebende Gemeinschaft, die sie erlebt haben. Und das hat man auch gespürt, dass sie gerne kamen.
Mehr als 200.000 Menschen wurden insgesamt ab 1933 im KZ Dachau gefangen gehalten. Mindestens 40.000 dort getötet. Als amerikanische Soldaten das Lager erreichten, befreiten sie rund 30.000 Überlebende. Viele von ihnen kehrten nach dem Krieg in ihre Heimatländer zurück oder wanderten aus Deutschland aus. Für die Karmelitinnen war es aber immer wichtig, dass ehemalige Gefangene eine Anlaufstelle in Dachau hatten, wenn sie dorthin zurückkehrten.
Dass sie andere Menschen kennen, dass sie anders Dachau erleben. Und sie haben hier aber auch Vereine oder auch Gruppierungen, die sich um sie gekümmert haben in der Zeit, wo sie dann vielleicht mehrere Tage hier waren. Die haben mit ihnen Ausflüge gemacht, das war auch schön. Und es gab auch eine Zeit, wo er zum Beispiel Ärzte in Dachau, die dann angeboten haben, sie umsonst zu untersuchen. Also da bin ich zum Beispiel zum ersten Mal mit einem zum Urologen gegangen. Ne? Aber ich konnte ihm helfen, das war wichtig. Ne?
Besonders intensive Kontakte mit Überlebenden gab es immer im Rahmen der Gedenkveranstaltungen rund um den Tag der Befreiung des Lagers am 29. April. Viele suchten hier das Gespräch mit Bosler.
Das war jedes Mal ein Geschenk. Und das habe ich immer wieder aufgeschrieben, am nächsten Tag, wen ich getroffen habe. Das habe ich schriftlich immer gemacht. Und das ist auch der Grund mit, dass ich zum Fotografieren anfing, weil ich habe die immer in großen Gruppen erlebt. Die Gottesdienste behielten bei uns in der Kirche. Ich habe erlebt, dass die weniger wurden. Und deshalb bin ich angefangen dann oder habe angefangen, auf die zuzugehen, die zu interviewen, zu fragen, ins Gespräch und dann zu fotografieren. Das war der Anfang eigentlich von allem.
Ohne Auftrag, ohne konkretes Ziel. Auch besondere Erfahrung als Fotografin hatte Bosler zunächst nicht, nur den Wunsch, die Geschichten der Menschen zu bewahren, die der Auslöschung durch die Nazis entkommen sind.
Ich habe nie gesagt, ich mache ein Foto und dann die Geschichte. Für mich immer zuerst die Geschichte war wichtig. Im Gespräch hat sich das ergeben. Und zwar habe ich das an und für sich mit den ehemaligen Häftlingen so gemacht, dass sie irgendwo in einem neutralen Hintergrund standen, aber ohne jetzt groß eine Regie zu führen und musste dann immer mehrere Fotos machen und alles analog. Ich wusste auch nie, was dabei rauskommt, ja.
Inzwischen sind fast alle Überlebenden, die Bosler porträtiert hat, gestorben. Ihre Geschichten und Erinnerungen leben durch die Arbeit der Karmelitin jedoch weiter. Vor einigen Jahren übergab sie alle Fotos inklusive Negative, alle Aufzeichnungen und Briefe an die Gedenkstätte Dachau. Corbina Bauer für das MKR.
Am Sonntag feiert die katholische Kirche den Weißen Sonntag. Der hat seinen Namen nicht etwa, weil im Frühjahr manchmal noch Schnee liegt. Der Name kommt, aber mehr dazu, jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute der Weiße Sonntag, erklärt von Pfarrer Tobias Rother.
Der Weiße Sonntag heißt Weißer Sonntag wegen den weißen Gewändern der Neugetauften. Am Ostersonntag wurden früher die Leute getauft. Früher hat man Erwachsene getauft. Und diese Erwachsenen sind eine ganze Woche lang in weißen Gewändern rumgelaufen. Als Zeichen dafür, dass sie jetzt getauft sind und dass sie halt, ja, du bist dann was Besonderes, du gehörst mit dazu. Und bei uns ist es eben auch so, wir feiern, dass da Leute getauft wurden. Die haben weiße Gewänder. Und dieser letzte Sonntag, wo die zum letzten Mal mit ihren weißen Gewändern kamen, das nennen wir den Weißen Sonntag. Heute ist es so, dass an diesem Sonntag meistens Erstkommunionen sind. Und da haben zumindest die Mädchen ja auch weiße Gewänder, die daran erinnern, du bist getauft, du bist was Tolles. Deswegen feiern wir.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.